SRF 2 Kultur.
Sie hören Musik für einen Gast. Mein Name ist Christina Capretz und mein Gast heute kommt aus dem Wallis. Er ist Historiker und er hat die Buchvorlage geschrieben für den Film Verliebte Feinde, der momentan im Kino läuft. Herzlich willkommen, Wilfried Maichtri.
Guten Tag.
Verliebte Feinde, Buch und Film erzählen von der Liebesgeschichte zwischen der Feministin Iris von Rothen, Autorin des Skandalbuches Frauen im Laufgitter von 1958, und Peter von Rothen, dem Spross aus einer Walliser adligen Familie. Es gibt ja, Wilfried Maichtri, viel Literatur über die Schweizer Frauenbewegung. Es gibt auch viele Biografien von Pionierinnen. Meines Wissens sind die praktisch ausschließlich von Frauen auch geschrieben.
Ja, das kann ich bestätigen. Das habe ich auch gesehen, wie ich mich da ein bisschen kundig gemacht habe.
Wie sind Sie als Mann auf dieses Thema gekommen?
Also ich bin eigentlich über Peter von Rothen zu diesem Thema gekommen. Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber ich habe schon als Gymnasiast am Kollegium in Brigg seine Kolumnen gelesen. Und das war immer sehr originell. Beispielsweise als es um die Armeeabschaffung ging 1989, war er an vorderster Front und hat sich engagiert und wollte diese Armee abschaffen. Das wollte er übrigens schon im Zweiten Weltkrieg. Das war nicht in dem Sinne ein neues Thema für ihn. Aber er hat dann vor laufender Fernsehkamera hat er gesagt, er sei für die Abschaffung der Armee und er sei auch dafür, dass die militärischen Grade für erblich erklärt werden. Und das ist so ein
wie bitte? Die militärischen Grade sollen vererbt werden?
Sollen vererbt werden. Das ist so eine typische Peter von Rothen-Pointe, wo man nicht weiß, meint er jetzt das ernst oder hat er einfach eine spannende Pointe entdeckt, die er quasi jetzt da inszeniert. Und das hat mich als junger Mensch fasziniert und irritiert, auch wie er ausgesehen hat, wie ein Hippie im Anzug, oder mit Krawatte, lange Haare oder dann so einen gestrickten Pullover, aber dann unter dem Pullover ein Hemd mit Manschetten. Also das war eine irritierende, faszinierende, eine schillernde Figur. Und ich bin in Leuk-Susten aufgewachsen und hab da schon gehört, die Iris von Rothen, dass das eine sehr unbeliebte Person war. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, wie mir eine Frau erzählt hat, die wusste das noch, 40 Jahre später, also als Peter von Rothen Nationalrat wurde, 1947, gab es einen Empfang. Und das war ein Skandal, dass diese Iris von Rothen bei diesem Empfang offene Schuhe trug. Das haben die Frauen noch gewusst, 40 Jahre später. Und das haben wir immer noch mit leichter Empörung erzählt. Oder dass sie eben mit kurzen Hosen und leicht bekleidet im Sommer durch das Dorf ging, auf Mauern spazierte. Die Frauen, die waren zugeknöpft, oder? Und trugen auch noch ein Kopftuch. Und da kam plötzlich eine Frau, die sich futiert um diese Konventionen. Und darauf hat man reagiert. Und als sie dann nach Amerika ging, das hat mir eine andere Frau erzählt, hätte man am liebsten vor Freude die Glocken im Dorf geläutet, oder? Den Peter hat man gemocht, der hatte Charme, der hatte Witz, aber die Iris, die war anstrengend und hat provoziert.
Sie selber sind ja 1965 geboren. Haben Sie noch ein Bild? Haben Sie die beiden noch leibhaftig erlebt, Peter und Iris von Rothen?
Ich habe sie einmal gesehen aus Distanz. Das muss auch in den 80er Jahren gewesen sein, als ich einem Freund das Rilke-Grab in Raron gezeigt habe. Lief ich da am Turm vorbei und vor dem Turm war eine Gesellschaft und da habe ich sie gesehen. Das war das einzige Mal. Ich hatte damals natürlich keine Ahnung, dass ich dann später eine Biografie über diese Beziehung schreibe. Aber ich wusste, dass das ein schillerndes Paar ist und dass das eine interessante Geschichte ist.
Und wie sind Sie vom Paar zur Geschichte gekommen dann?
Über die Tochter, über Hortensia von Rothen. Ich habe sie an einer Veranstaltung kennengelernt und habe dann gesagt, dass die Geschichte ihrer Eltern, das würde mich interessieren. Und sie hat dann gesagt, was ich denn da interessant finde. Und ich habe gesagt, ich weiß es eigentlich nicht genau, es ist mehr Intuition. Was ich so gehört habe, könnte das ein Stoff, eine Geschichte sein, interessant. Und sie kannte mein erstes Buch und hat das geschätzt und hat mir dann ziemlich schnell so einen kleinen Bestand an Briefen mitgegeben. Und ich habe das dann gelesen und fand eigentlich dann das bestätigt, was ich mir gedacht habe. Und
was hatten Sie sich gedacht?
Dass es eine interessante Beziehung ist. Dass es ich hatte auch dieses Buch von Yvonne Dönis Köchli gelesen, «Eine Frau kommt zu früh». Da ist das ja auch schon ein bisschen angedeutet. dass es eine lebendige Beziehung ist, dass da ein Austausch stattfindet, dass es da Debatten gibt, dass das eben diese schillernden Persönlichkeiten sind, die versuchen, ihr Leben zu gestalten. Also Iris von Rothen ausgeprägt und Peter ja eigentlich auch fast eine literarische Figur in diesem Korsett von Katholizismus, konservativer Politik und altem Patriziertum und auf der anderen Seite eben dieses anarchische, revolutionäre fast ein bisschen. Er schreibt ja mal, ich bin eigentlich ein Revolutionär und nur aufgrund der Stellung unserer Familie Polizeipräsident von Raron, oder? Das ist natürlich faszinierend, wie da, was da für Welten zusammenkommen. Und für einen Historiker ist das eigentlich eine Delikatesse, könnte man sagen.
Sie haben ja nicht nur eine Doppelbiografie der beiden verfasst, sondern eben auch über die Liebesgeschichte in erster Linie geschrieben, den Briefwechsel veröffentlicht, noch literarische Passagen selber dazugefügt, aufgrund ihrer historischen Recherchen. Das ist einfach ein Drama mit allen Ingredienzen eines Dramas, weil diese beiden Personen auch so unterschiedlich sind. Also was mich beim Lesen am meisten erstaunt hat, ist eigentlich, dass der Gegensatz zwischen reformiert und katholisch damals noch so wahnsinnig groß war. Diese Kluft, die war ja nicht größer als die zwischen Frau und Mann.
Genau. Also das habe ich so in den letzten Ausläufern auch noch selber erlebt. Oder besser ist eigentlich noch das Beispiel, das mir Maurice Schappa erzählt hat, der Unterwalliser Schriftsteller, dass er selber noch erlebt hat in katholischen Häusern, wenn eine reformierte Person ein katholisches Haus betreten hat, hat man, nachdem diese Person gegangen ist, den Pfarrer gerufen und der hat dann das Haus gesegnet, also quasi einen Reinigungssegen vollzogen, damit dieser Protestantismus aus diesem Haus wieder weicht. Und ja, ich meine, das ist nicht spezifisch katholisch. Ich meine, auf der anderen Seite war es ähnlich, oder? Das ist etwas, was sich Gott sei Dank verändert hat.
Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Wilfried Maestri. Es ist Bei mir bist du Shane, ein jiddisches Klezmerstück, hier in einer Version von Ella Fitzgerald, der amerikanischen Jazzlegende, die Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre durch die USA tourte, zu einer Zeit, als Iris von Rothen auch ein Jahr dort verbrachte, 48, 49. Glauben Sie, Iris von Rothen hat Ella Fitzgerald vielleicht einmal live erlebt?
Das weiß ich nicht mit Bestimmtheit. Man kann das nicht ausschließen. Oder vielleicht hat sie sie am Radio gehört. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Iris von Rothen hatte keinen speziellen Bezug jetzt zur Musik. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Peter war natürlich dann sehr in dieser katholischen Liturgie gefangen, aber bei Iris von Rothen habe ich eigentlich wenig Hinweise gefunden. Ich wüsste nicht wirklich, was für Musik sie gehört hat.
Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I rack my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere bist du Shane, please let me explain. By mere bist du Shane means that you're grand. By mere bist du Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bist du Shane. So kiss me and say you understand. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. So kiss me and say you understand. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means that you're great. In the land, I could say Bella, even say Bonaparte. Each language only helps me tell you how, when you are. But I try to explain my mere bis to shame. So kiss me and say you understand. By mere bis to shame.
Ella Fitzgerald mit Bei mir bist du Shane, hier in Musik für meinen Gast Wilfried Maichtri. Der Historiker hat die Buchvorlage zum Film Verliebte Feinde über Iris und Peter von Rothen geschrieben. Herr Maichtri, Sie kommen aus dem Wallis, genau wie Peter von Rothen. Auch Sie sind katholisch erzogen worden, sind allerdings fast ein halbes Jahrhundert nach Peter von Rothen geboren worden. Gibt es trotzdem Parallelen zwischen Ihrer Sozialisation und der von Peter von Rothen?
Also ich muss zuerst mal sagen, Peter von Rothen kommt aus einer Patrizierfamilie und ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Also da eine ganz große Diskrepanz. Berührungspunkte gibt es, sagen wir mal, in den Interessen. Also ich meine, das Interesse am Lesen und am Schreiben war bei mir auch schon früh ausgeprägt da. Eine interessante Parallele fand ich natürlich, dass es diese katholische Prägung, oder? Und sagen wir mal auch so diese, sieht man bei Peter von Rothen, ganz ausgeprägt konnte ich da es studieren und habe es dann gedacht, aha, das war bei mir nicht sehr anders. Also so diese Gehemmtheit oder so diese Unsicherheit Frauen gegenüber. Also ich würde mal sagen, diese katholische Bremse, das hatte ich auch sehr ausgeprägt.
Auch Ende der 70er Jahre noch.
Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Also ich hatte eigentlich auch eine Zeit, wie Peter von Rothen, dass ich es einfacher fand, Frauen Briefe zu schreiben, als sie zu treffen.
Immerhin ist er ja, wenn das stimmt, und ich nehme an, das ist ja verbürgt, ins Fenster eingestiegen bei Iris von Rothen im Studentenzimmer.
Ja, das ist verbürgt. Das ist, über das sprechen sie eigentlich ihr ganzes Leben immer wieder mal, über diese Episode, wie er sie da heimlich verfolgt und dann in der Freie Straße in Bern eben diese Fassade hochklettert und dann bei ihr einsteigt. Also sie öffnet dann das Fenster und bittet ihn herein und er ist dann höchst irritiert, weil er denkt, es ist eine lasterhafte Frau, jetzt wird sie mich gleich verführen. Also einerseits wünscht er sich das, auf der anderen Seite ist er natürlich geprägt von diesem Bild, dass es eigentlich vor der Heirat Beziehung zu einer Frau, das ist dann bloß platonisch und eigentlich bloße Kameradschaft, wie man das damals nannte.
Und sind Sie auch schon mal bei einer Frau ins Fenster eingestiegen?
Ins Fenster eingestiegen? Nein, das, so viel Mut hatte ich nicht, muss ich sagen.
Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ein gemeinsamer Freund, also wir kannten uns nicht, ein gemeinsamer Freund, der hat eine Wanderung organisiert. Ende März 1998, genau an dem Tag, als wo man die Winterzeit auf die Sommerzeit umstellt. Und das habe ich verpasst. Und Patricia, meine spätere Frau, hat das auch verpasst. Und sie hat dann eben mit Christoph, unserem Freund, telefoniert und der hat dann gesagt, ja, da ist noch einer, der das nicht gemacht hat. Wenn du ihn am Bahnhof triffst, der sieht so und so aus. Und so haben wir uns am Bahnhof getroffen und haben uns dann vereinbart, fahren wir einen anderen nach und suchen die und wir haben sie den ganzen Tag nicht gefunden und hatten dann einen ganzen Tag und haben uns unterhalten. Wir sind da im Jura gewandert und so haben wir uns kennengelernt. Das war ein sehr schöner Tag, ein sehr spannender Tag und ich hatte schon am Ende dieses Tages so das Gefühl, interessante Frau.
Eine hochromantische Kennenlerngeschichte.
Absolut, das ist eine schöne
Geschichte. Auch fast Romanstoff.
Ja. Könnte man sagen, ja.
Sie haben, wie gesagt, eben die Liebesgeschichte von Iris und Peter von Rothen verschriftlicht und dann jetzt auch dem Film zur Geburt verholfen sozusagen. Ist ja eine sehr spezielle Beziehungsgeschichte, wo die beiden eigentlich in den 50er Jahren schon wahnsinnig progressive Dinge gelebt haben. Freie Liebe, die totale Gleichberechtigung. Iris von Rothen hat total zurückgewiesen, überhaupt für Hausarbeit und Kindererziehung zuständig zu sein. Hat sie und ihre Frau das auch irgendwie inspiriert? Oder irgendwie beeinflusst?
Ja, natürlich. Meine Frau, es war auch klar, dass sie immer arbeitstätig oder sie ist Juristin, dass sie auch, wenn wir eine Familie gründen, dass sie weiter arbeiten will. Es war bei uns ein bisschen einfacher. Für mich war eigentlich auch klar, dass wenn wir Kinder haben, dann möchte ich diese Kinder auch betreuen. Hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass das ein Opfer ist. Im Gegenteil. Und ich meine, wir haben und hatten auch immer Diskussionen über die unterschiedlichen Rollen, wer macht was. Also ganz normal, wie das bei Iris und Peter und bei vielen anderen auch ist. Und ich sage dann gern, ich habe eigentlich mich mit diesem Buch gut aufmunitionieren können für diese Debatten mit meiner Frau, dass ich da wirklich gute Argumente habe.
Von wem klauen Sie die Argumente? Von Iris oder von Peter von Rothen?
Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Also ich meine, es ist ja so, dass ich eigentlich immer fasziniert war von Frauen, die eben auch ihren Weg gehen, die eben selber auch ein berufliches Leben haben, eine eigene Welt. Und ich hatte immer die Vorstellung, ich möchte eigentlich nicht der klassische Ernährer sein, mit einer Frau, die zu Hause jetzt wartet und die Kinder betreut. Ich glaube, dann würde ich auch ein ganz anderes Leben leben. Ich könnte nicht eine Familie jetzt voll ernähren, wie ich jetzt lebe als freischaffender Historiker. Also insofern hat sich das gut gefügt. Ich meine, die anderen Fragen, so Kinderbetreuung, da haben wir ganz viel drüber diskutiert und auch versucht, eigene Modelle zu entwickeln.
Zum Beispiel?
Dass man mit anderen Familien Kinder austauscht. Oder ich habe immer einmal in der Woche einen Kindertag, da habe ich 4 Kinder dann zum Mittagessen. Und auch am Nachmittag, wenn sie von der Schule kommen, und dann hilft man ein bisschen mit Aufgaben. Und unsere Kinder sind dann auch in der anderen Familie. Also das hat natürlich ganz vieles erleichtert. Und wir wohnen auch so in einem Ensemble mit 4 Häusern, 4 Familien, wo man sich gegenseitig Kinder hütet und auch sonst viel miteinander zu tun hat. Das war dann eigentlich als Wohnform auch ideal, wenn man beide arbeitet. Und man konnte sich ganz konkret auch die Krippenkosten sparen, was ja auch zum Teil beträchtlich ist, was man da zahlt.
Also das heißt, Sie haben wirklich 4 Familien gemeinsam Kinderbetreuungstag und haben quasi ihre Privatkrippe, weil sie eben die Kinder gegenseitig betreuen.
Ja, das könnte man so sagen.
Das ist wiederum ein ganz anderes Modell, als Iris und Peter von Rothen hatten.
Ich glaube, Iris von Rothen hat ja auch Krippen gefordert damals. Und in den 50er Jahren hat man das noch als kommunistisch abgetan. Und sie hat dann natürlich zu einem radikalen Schritt gegriffen.
Sie hat nämlich ihre Tochter in eine andere Familie gegeben.
Genau. Tochter war dann eben in den Ferien oder manchmal übers Wochenende zu Hause, aber sonst war sie in ein paar Jahre lang in Familien, wo sie eben andere Kinder hatte. Dieses Argument, dass es andere Kinder hat, war ihr wichtig. Und das finde ich natürlich auch. Das sehe ich jetzt auch bei unseren eigenen Kindern. Nicht nur die anderen Kinder, auch die anderen Erwachsenen. Das bringt viele neue Aspekte und Facetten ins Leben der Kinder. Also bin ich ziemlich überzeugt. Ich bin eigentlich eher ein bisschen erstaunt, dass man das nicht mehr macht.
Das scheitert manchmal ja auch an den räumlichen Verhältnissen. Wenn Sie sagen, Sie haben 4 Häuser unmittelbar in der Nachbarschaft, ich denke, viele träumen vielleicht davon, so ein Modell zu leben, aber man muss dann auch die geeigneten Räume, Wohnungen, Häuser dazu finden.
Einerseits, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man, habe ich auch schon erlebt, dass man die Kinder eigentlich was lieber in die Krippe gibt als irgendwie anderen Leuten, weil man auch so Auffassungen hat von Kindern als etwas wahnsinnig fast Privates, Intimes, wo man dann vielleicht lieber Konflikten, die sich da ergeben können, aus dem Weg geht. Und bei der Krippe hat man das Gefühl, das ist im professionellen Rahmen, ist alles viel einfacher und so. räumliche Verhältnisse sicher, aber es ist meine, man muss nicht unbedingt gleich nebeneinander wohnen, für so etwas zu realisieren.
Die nächste Musik führt uns nochmal tief zurück in Ihre Kindheit, ins Wallis. Wir hören nämlich ein Agnus Dei. Hier ist es gesungen vom Chor der Benediktiner Erzabtei St. Martin in Beuron an der Donau. Was haben Sie für einen Bezug zu diesem Stück, Wilfried Mann?
Also der Bezug ist natürlich die Kindheit. Ich weiß nicht, wie viele hundert Male ich dieses Agnus Dei gehört habe. Und das Agnus Dei singt man ja in der katholischen Messe bei der Wandlung. Also es ist quasi der Höhepunkt der Messe. Das ist mal der Bezug zum Lied, aber es ist auch ein Bezug zu Beuron, zu diesem Benediktinerkloster in Süddeutschland, in der Nähe von Sigmaringen. Da habe ich, oder viele Wochen war ich in diesem Kloster, eigentlich anfänglich für eine Recherche, für ein Buch. Und später ist das, über eine gewisse Zeit, war das wirklich auch ein Rückzugsort, so ein bisschen zum Landen, zum Spazieren, zum Leute treffen, zum Entspannen. In einer schönen Landschaft, so Rückzug, wie man das halt ab und zu braucht.
Das Agnus Dei hier auf SRF 2 Kultur. Mein Gast in dieser Stunde ist der Walliser Historiker Wilfried Maichtri. Herr Maichtri, eben ist der neue Papst gewählt worden, Franziskus. Haben Sie die Wahl mitverfolgt?
Nicht direkt, aber ich musste mir das dann später im Internet anschauen, weil das ist ja immer wirklich ein spezieller Moment. Und ich kann mich gut erinnern, in der Kindheit, diese Papstwahlen, das waren Ereignisse. Also viele hat es ja nicht gegeben. Es waren zwei, drei, würde ich jetzt sagen, dass Papst Paul VI. Gestorben ist und dann kommt Johannes Paul I., der ja nur 33 Tage im Amt war, und dann kommt Johannes Paul II. Sie sehen, das hat sich eingebrannt, das weiß ich noch ganz genau.
Wie haben Sie das damals erlebt, diese Papstwahlen?
Wie habe ich das erlebt? Das war ein Ereignis. Über das hat man gesprochen. Das war in der Schule ein Thema. Das war in der Kirche ein Thema. War damals natürlich noch praktizierender Katholik. Und da hat man in jeder Messe, das macht man ja bis heute, für den Papst und Bischof gebetet. Und der Papst ist gestorben. Das war eben ein Ereignis. Und dann, das war, ich meine, nach 33 Tagen ist der nächste Papst gestorben, und dann gab es Gerüchte, er sei ermordet worden, und das hat natürlich die Fantasie beflügelt. Und das war eine starke Präsenz. Es gab auch, eben in der Familie gab es auch einen Missionar, oder es gab Ordensfrauen. Das war damals vor 30, 35 Jahren. Damals gab es in Leuk einen Pfarrer, in Susten einen Pfarrer, es gab Kaplan, es gab dann immer noch Ordensleute oder Missionare, die auf Besuch waren. Das war eine massive Präsenz dieser Kirche. Heute gibt es ja viel zu wenig Priester. Heute muss das alles quasi ein Priester abdecken. Oder wenn ich im Wallis sehe, wie heute kommen quasi die Priester aus Afrika, besetzen die Oberwalliser Gemeinden. Oder? Das ist interessant. Das führt natürlich aber auch zu einer gewissen Entfremdung, weil das ist dann nicht mehr der traditionelle Beichtvater natürlich. Der kennt ja diese Welt auch viel zu wenig.
Stichwort Entfremdung. Wie weit sind Sie heute entfernt vom kleinen Jungen, der da damals als eben als Bub in der Messe saß in Leuk und dieses Agnus Dei hunderte von Male mitsang und hörte?
Ah, schon sehr weit weg von dieser damaligen Welt. Das hat schon eine ziemliche Entfremdung stattgefunden. Ich meine, in dieser Kindheitswelt, das war dieser Katholizismus. Ich komme nicht aus einem Elternhaus, wo ein sehr rigider Katholizismus geherrscht hat. Das war eigentlich sehr liberal. Aber trotzdem, über die Schule, über die Gesellschaft.
Sie gingen schon jeden Sonntag in die Kirche?
Natürlich, nicht nur am Sonntag. Sondern? Auch während der Woche ging man zwei, dreimal. Oder dann die ganzen Andachten, Rosenkranz, Maiandacht und Prozessionen. Und ich habe mein erstes Geld verdient als Kranzträger bei Beerdigungen. Das war irrsinnig. Also ich meine, das sind Bilder. Man hat diese offenen Särge gesehen, musste da stehen, warten mit dem Kranz und dann in die Kirche, dann auf den Friedhof, musste man auch warten und musste dann noch zuschauen, wie das Grab zugeschüttet wird. Das sind wirklich Bilder, die sich einem eingebrannt hatten. Man hat auch diese, bei tragischen Todesfällen hat man wirklich auch diese Trauer, diese Bestürzung sehr nah miterlebt. Und das hat mich beeindruckt. Ich muss sagen, das unter dem habe ich nicht gelitten. Im Gegenteil, das fand ich. Wie so sehr, sehr jung hat man schon mitbekommen, dass dieses Leben endlich ist, dass der Tod zum Leben gehört. Die Toten wurden noch zu Hause aufgebahrt, was ja heute nicht, heute ist das alles irgendwie outgesourced, neudeutsch. Und diese Magie, die ich da als Kind erlebt habe, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich habe da auch sehr innig geglaubt. Aber das hat sich dann mit der Pubertät oder später mit dem Weggehen oder eben auch, wo man dann gemerkt hat, dass gewisse Dinge, also der ganze Themenkomplex, Sexualität oder dieses Mea culpa ständig, oder? Zu dem konnte ich dann nicht mehr stehen.
War das eine graduelle Distanzierung und Entfernung, vielleicht auch mit der geografischen Distanz zum Wallis, oder gab es da mal einen klaren Bruch?
Nein, es gab ein, für mich war ein schockierendes Erlebnis. Da war ich 23 oder 24, als da ging es genau um diese Armeeabschaffung. Und ich wollte damals die Armee auch abschaffen. Und dann hat der Pfarrer in der Kirche für diese Armee die Werbetrommel gerührt. Und dann bin ich dann aus der Kirche weggegangen. Das war für mich so etwas, das dachte ich dann, das ist eine Grenzüberschreitung. Das liegt nicht drin, das ist nicht Thema der Kirche. Es war kein Eklat, es war eine graduelle Distanzierung. Und gleichzeitig ist auch etwas geblieben war sehr prägend, diese Urbilder meines Lebens, die haben sehr viel zu tun mit Katholizismus, mit Bibelgeschichten, mit diesen Kirchenbildern, mit diesen lateinischen Gesängen und dieser Inszenierung und diesen großen Gästen. Das hat mich schon geprägt. Das ist geblieben. Ich gehe immer noch gerne in Kirchen und ich finde Kirchen eigentlich immer noch einen sehr guten Ort, um sich zurückzuziehen, um vielleicht nachzudenken, und gehe auch ab und zu gerne mal wieder in eine Messe. Aber ich bin froh, das war dann am Schluss für mich wie auch ein Zwang, dieses immer zur Messe gehen müssen. Oder das könnte es zuspitzen und sagen, ich bin vielleicht heute religiöser als damals.
Inwiefern?
Im Sinne, dass mich diese Fragen halt immer noch sehr interessieren, diese zentralen Fragen des Lebens, aber dass ich die nicht beantworte quasi jetzt mit dem Katechismus, sondern dass vielleicht schlussendlich die Fragen wichtiger sind als die Antworten, oder dass sich das auch verändert, oder?
Sind Ihre Kinder getauft?
Die sind getauft, ja.
Und wie wichtig ist es Ihnen, diese katholische Welt Ihren Kindern doch noch mitzugeben?
Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Es ist mir nicht so wichtig, dass sie das mitbekommen. Ich für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass wir auch beispielsweise über die Bibel mal reden, dass ich mal eine Geschichte erzähle oder dass sie, wenn sie dann mit so Fragen kommen, dass man darüber spricht, dass man darüber redet. Ich habe kein Missionierungsbedürfnis jetzt bei meinen Kindern, dass ich ihnen die Welt erkläre und auf jede Frage eine Antwort weiß.
Ihr nächster Musikwunsch kommt von Jacques Brel, Le Plat Pays. Warum dieses Lied?
Ja, Jacques Brel, das war nicht für mich wirklich ein Good Food, muss ich sagen. Das habe ich mal spät abends im Radio gehört, etwa in den späten 80er Jahren. Ich glaube, es war beim 10. Todestag, also 1988. Und dieser Jacques Brel, diese Texte, diese Stimme, diese Leidenschaft, das hat mich sehr fasziniert. Und Le Black Pays, das finde ich eines seiner poetischsten Lieder, die er hat. Und natürlich hat es mir damals auch so die Assoziation geweckt, ein weiterer Horizont wäre interessant, quasi nicht wie im Wallis auf beiden Seiten Gebirge, die da allen Blicken einen Riegel schieben, sondern wenn man ein bisschen die Weite sehen könnte. Also die Neugier war groß.
Freie Sicht aufs Mittelmeer.
Freie Sicht aufs Mittelmeer, genau. Die Neugier, was ist denn auf der anderen Seite, was könnte einem da passieren, wem könnte man begegnen? Es ist eigentlich eine Hymne auf die Landschaft, also bei Brel in Belgien. Und habe ich gemerkt, ja, ich meine, diese Walliser Landschaft finde ich eigentlich auch, also heute muss man ja sagen, die Seitentäler oder das Haupttal ist ja, finde ich, weniger attraktiv. Finde ich natürlich auch diese gebirgige Welt spannend, und auf der anderen Seite ist es auch so eine Kritik, das hat ihm ja auch viel Ärger reingebracht, an den Leuten oder der Gleichförmigkeit des Lebens, so diese Sozialkonditionierung und...
Also er kritisiert das an seiner Heimat, eben an dieser flachen belgischen Landschaft am Meer, oder?
Ja, das ist in dem Sinne sehr gleichförmig, relativ ereignislos ist, und der Ablauf der Tage ist quasi die einzige Reise, die man machen kann. Wie ich das nochmal angeschaut habe, habe ich gemerkt, ich habe das damals so ein bisschen für mich vereinnahmt und das völlig meine Projektionen in dieses Lied gesteckt. Und auch im flachen Land kann der Horizont sehr eng sein.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Jacques Brel mit Le plat pays, ein Musikwunsch des Walliser Historikers und Autors Wilfried Maichtri. Herr Maichtri, Jacques Brel, ein Liedermacher. Sie haben noch einige Liedermacher auf der Liste. Wir werden gleich noch ein Lied von Wolf Biermann hören und eines von Manny Matta. Eines Ihrer jüngsten Projekte ist eine Ausstellung und ein Buch über den Berner Liedermacher Manny Matta, für einmal kein Walliser. Sie haben ja sonst eben sich sehr viel mit Walliser Themen auseinandergesetzt.
Ja, ich leide ein bisschen darunter, dass man mich immer auf diese Walliser reduziert. Eigentlich ist das, interessieren mich interessante Stoffe. Oder? Ich meine, die Von Vera-Geschichte, das ist eine Geschichte, die im Wallis beginnt und dann nach Deutschland geht.
Das ist die Geschichte einer Walliser adligen Familie.
Ja, und das Buch dann diese Geschwisterbeziehung Emma und Franz Von Vera, wo er dann ein bekannter Nazi-Jagdflieger wird und die Schwester kehrt dann im Krieg stirbt und die Schwester kehrt dann zurück ins Wallis und ich habe sie als alte Frau kennengelernt und so ist dieses Buch entstanden. Und Iris und Peter, das ist, ich meine, das ist eine Geschichte, die kann man nicht geografisch jetzt lokalisieren. Aber es ist eben, man muss immer so Stempel kriegt man immer, oder? Und ich bin jetzt ein bisschen gestempelt als der, der da die Walliser Geschichte oder Geschichten aufarbeitet. Für mich ist eigentlich primär, es muss ein Stoff sein, der mich irgendwie interessiert, der ich einen Bezug habe, der etwas auslöst, wo ich wirklich neugierig werde, etwas wissen will. Und das war bei diesen Stoffen so. Ich habe auch schon andere Bücher gemacht, die nichts mit dem Wallis zu tun haben. Und Money Matter ist eigentlich auch ein Thema, das ich schon ein paar Jahre mit mir rumtrage. Ich saß damals nach dem Erscheinen von Verliebte Feinde, das ist ja zuerst im Ammann Verlag erschienen, bei Egon Ammann im Büro und der hat mich dann gefragt, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ja, es gibt so ein paar Themen, die mich interessieren würden und dann hat er gefragt, habe ich gesagt, unter anderem Money Matter und dann ist er mir fast an die Gurgel gesprungen. Und
hat also gesagt, im Negativen?
Nee, im Positiven. Ah, okay. Er sagt, das musst du machen, das ist dein Thema. So ist das entstanden. Also es ist man könnte sagen, es hängt alles immer wie ein bisschen zusammen. Eins ergibt sich aus dem anderen und es ist relativ unabsehbar, wohin es einem so verschlägt.
Die Ausstellung im Landesmuseum letztes Jahr zum 40. Todestag von Money Matter, die war ein riesiger Erfolg. Wie erklären Sie sich das? Money Matter war eigentlich ein sehr bescheidener Bernhard Troubadour.
Money Matter ist, wie soll ich sagen, Money Matter ist natürlich kann man sagen, es ist ein Mythos geworden, aber ich meine, sein Werk hat bis zum heutigen Tag eine Frische, eine Aktualität, ist sowas von zeitlos, obwohl er eben eigentlich aus einer anderen Zeit kommt. Diese Lieder versteht man immer noch, die sind immer noch, eben, die haben keinen Staub angesetzt. Die schaffen etwas, was wenige schaffen, die haben eine Ebene, die sehr unterhaltend ist, aber die haben auch eben eine tiefe Reflexionsebene, wo man, meine, die Lieder sind ja alle so kurz, so intensiv, wo eben dann wirklich ein Zündhölzli anzündet wird im Kopf.
Neben Jacques Brel und Money Matter ist Wolf Biermann der dritte Liedermacher auf ihrer Wunschmusikliste. Warum gerade er?
Diese Liedermacher, das war für mich eigentlich schon immer ein großes Thema. Der Text war für mich eigentlich immer genauso wichtig wie die Musik. Darum, ich habe bis heute Schwierigkeiten, wenn ich an ein Konzert gehe und da singt eine Gruppe Lieder und man versteht den Text nicht. Dann bin ich wie irritiert. Dann frage ich mich, warum machen die überhaupt einen Text, wenn man das nicht versteht? Und Biermann, ich finde Biermann eigentlich im deutschen Sprachraum den mit Abstand interessantesten Lieder machen, den sprachgewaltigsten auch, der ganz feine Liebeslieder schreiben kann, aber dann wirklich auch rumbrüllen kann, in Anführungszeichen, und bei all seinen Irrungen und Wirrungen und mit seinem ganzen Kommunismus-Flirt, sage ich jetzt mal sehr reduziert, ist er für mich schon nach wie vor eine faszinierende Figur. Höre ich immer noch gern, seit 30 Jahren.
Wir hören jetzt dann gleich ein Lied von Wolf Biermann und sofort im Anschluss eines von Money Matter. Was haben die beiden miteinander zu tun?
Eigentlich recht wenig. Gut, man könnte sagen, Money Matter hat Biermann sehr geschätzt. Das habe ich jetzt gesehen im Nachlass. Also vom Typ her könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Aber
das heißt, Money Matter bescheiden, ruhig,
zurückhaltend, reflektiert. Also ich möchte nicht sagen, dass Biermann nicht reflektiert ist, aber Matter ist vielleicht doppelt und dreifach reflektiert, sehr reduziert. Und Biermann kann dann wirklich auch ausbrechen, sehr emotional werden, sehr angriffig, verletzend. Ist bei Money Matter eigentlich nicht vorstellbar. Und eben wie gesagt, Money Matter hat Biermann sehr geschätzt. Er hat die Platten gehabt, hat sich das angehört. Und auf der anderen Seite, Biermann hat Money Matter über Franz Hohler entdeckt. Franz Hohler hat ihm mal ein paar Lieder vorgespielt. Und Biermann hat dann auch ein Lied gemacht über den Money Matter, das er dann in einem Konzert in Bern, das war nach dem Tod Money Matters, zur Überraschung aller, hat er dieses Lied gesungen, den Money Matter aus Bern. Das fand ich interessant jetzt auch für die Ausstellung und darum haben wir dieses Lied, es gab keine Aufnahme, haben wir eine Aufnahme mit Biermann gemacht, hat er dieses Lied nach 35 Jahren wieder mal aufgenommen. Und da stand ich dann in der Stube von Wolf Biermann bei meinem Gott sozusagen und konnte ihn interviewen.
Und das wie war das?
Ja, das war faszinierend, das war sehr interessant, er hat sich Zeit genommen und natürlich war ich völlig reduziert auf die Rolle des Stichwortgebers, aber das hat mich auch nicht gestört, das war interessant, weil das ist natürlich eine Biografie, oder? Aus dem Kommunismus, DDR, Vater bei den Nationalsozialisten ums Leben gekommen, ein wahnsinnig politischer Mensch und dann eben die Ausbürgerung aus der DDR, das ist natürlich für mich, für einen Historiker, wiederum sehr eine interessante Figur, weil sich in dieser Biografie Zeitgeschichte spiegelt, wie kaum in einer anderen und er sehr eloquent über das reden kann. Also es war faszinierend, dieser Besuch bei Biermann.
Wir hören jetzt nicht Biermanns Lied über Money Matter, sondern Sie haben einfach zwei Ihrer Lieblingslieder, diese beiden Liedermacher, ausgewählt von Wolf Biermann, ist es «Mir selber helfen kann ich nicht».
Ich kann einer Laus wohl Stelzen machen, mir selber helfen kann ich nicht. Oder das ist so eine, glaube ich, eine Situation. Oder so, ich finde das wahnsinnig toll auf den Punkt gebracht. Das ist so eine Situation. Ich glaube, in gewissen Lebenssituationen können sich alle mit so einem Satz identifizieren.
Manchem Lump die Wunden und half schon manchem Mistvieh auf. Ja, wer ins Bett geht mit den Hunden, der steht mit Flöhen wieder auf. Hab Schweinen, Bären aufgebunden, Gott und die Welt, ein Spottgedicht. Ich brachte Tote schon zum Lachen und zerrte manchen Wurm ans Licht. Ich kann einer Laus wohl Stelzen machen, mir selber helfen kann ich, mir helfen kann ich nicht. Ich schmiss mein bisschen Menschenleben hin, langen vor einen Truck der US Army. Ich bin eben auch einer von dem Friedenspark. Alt sah ich aus auf dem Asphalt, ein angstschweißnasser Knochensack. Wer halt den Kampf wagt mit den Drachen, der kämpft nicht immer ritterlich. Ich kann einer Laus und Stelzen machen, mir selber helfen kann ich, mir helfen kann ich nicht. Ich hab schon manchem gut geraten und weiß ganz gut, man soll's nicht tun. Rechtzeitig roch ich manchen Braten, ich brachte einem Suppenhuhn das Singen bei, sodass die Tauben drauf schwören, sie hören den Nachtigall. Mit Liedern mach ich Mut den Schwachen, auch wo es mir an Mut gebricht. Ich kann einer Laus und Stelzen machen, nur selber helfen kann ich, mir helfen kann ich nicht. Und
und kommt ein Freund mit Liebeskummer, dann sag ich, let it be, lass los, krall dich nicht fest, du sei kein Dummer. Die Erde ist an Wundern groß, es gibt so wundertolle Kerle und wunderbare Weiber auch. Mensch, Eifersucht ist doch zum Lachen und lächerlich, wer dran zerbricht. Ich kann einer Laus und Stelzen machen, mir selber helfen kann ich. Mir helfen kann ich nicht.
Bin ein Parkingmeter ha, nehm ichs Auto Villa la, aber ha kein 20 ka, für beim Geldschlitz reinzula. Ja, was mache ich jetzt da? Han ich denkt, ich könnte ja schnell zur Post am Ecke gehen, mir ein 20 wechseln lassen. Aber halt, dann müsste ich ja können das Auto hier lassen. Und zu dem Zweck müsste ich da zuerst ein 20 reinlassen. Und ein 20 habe ich ja eben nicht. Ich müsste da zuerst zur Post am Ecke gehen und mein Auto hier lassen. Und für das Auto hier lassen, müsste ich zuerst ein 20 haben. Und das ist, was ich nicht habe, wenn ich nicht auf die Post gehen kann. Zwar auf die Post müsste ich nicht gehen, wenn ich 20 hätte, doch da ich das 20 ja nicht habe, kann ich das Auto nicht lassen. Und ich kann kein 20 haben, wenn ich nicht auf die Post gehen kann. Und auf die Post kann ich nicht gehen, weil ich ja kein 20 habe. Bei einem Parkingmeter habe, nehme ich das Auto Velo lang. Aber hab kein 20 gehabt und hab wieder müssen gehen.
Mani Mattas Parkingmeter hier auf SRF 2 Kultur in Musik für einen Gast. Wilfried Maichtri, Mani Matta hat ja so viele berühmte Lieder. Warum haben Sie sich ausgerechnet für den Parkingmeter entschieden?
Ja, es fiel mir schwer, überhaupt eine Auswahl zu treffen. Aber es ist einfach eines meiner Lieblingslieder, der Parkingmeter.
Warum?
Weil es insofern typisch ist, man hört sich das an und findet das faszinierend, was er macht, wie er diese Situation schildert, dass er jetzt da zum Parkplatz kommt und eigentlich möchte er irgendwo hingehen, hat aber kein 20-Rappen-Stück und überlegt, müsste zur Post gehen, kann aber jetzt gar nicht weggehen, weil ich ja nichts ins kein Geld in den Parkingmeter werfen kann. Es wird einem fast ein bisschen schwindelig, wenn man sich das anhört. Das ist so verschachtelt und komplex einerseits und auf der anderen Seite. Wenn man eben dann auf diese zweite Ebene geht und ein bisschen über dieses Lied nachdenkt, merkt man, aha, das ist ja eigentlich, man kann darin auch eine Metapher sehen, für ein bisschen, auch ein bisschen dieses Eingeklemmtsein, für dieses Immobilsein, als Bild vielleicht, dass man, das Bild des modernen Menschen in der Gesellschaft, der zwischen ganz vielen Anforderungen und Erwartungen oder auch Wahlmöglichkeiten, die er hat, sich nicht mehr entscheiden kann und blockiert ist und wie irgendwie verharrt und überfordert ist auch, oder? Und da, es kann natürlich ganz viele Gedanken dann auslösen, über das kann man diskutieren und das kann man vielleicht sogar sagen, ist heute moderner als vor 40 Jahren, als er das geschrieben hat.
Erkennen Sie sich selber da wieder in dieser Situation?
Natürlich nicht. Nein, es gibt sicher Situationen, wo man sich auch durchaus eingeklemmt fühlt, wo man sich mehr Raum wünschen würde, mehr Freiheiten. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich so blockiert fühlen würde. Im Gegenteil, ich finde eher, dass es viel Bewegung im Leben ist.
Aber Stichwort zwischen verschiedenen Anforderungen sich irgendwie aufteilen müssen. Sie haben vorher in der Sendung erwähnt, dass Sie und Ihre Frau sich ja Kinderbetreuung und Hausarbeit teilen und beide berufstätig sind. Ihre Kinder sind 8 und 10 Jahre alt. Ist doch immer noch ein Alter, wo man ziemlich nah dran sein muss und die Kinder viel von einem fordern. Sie sind freier Historiker. Sie haben meistens auch parallel mehrere Projekte. Jetzt gerade haben Sie Ihr Mani Matta Buch in Druck gebracht. Der Film ist am Laufen. Iris und Peter von Rothen. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Ja, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Ich meine, das tönt jetzt nach sehr viel, aber ich kann natürlich sagen, dass das Buch Verliebte Feinde ist seit 6 Jahren geschrieben und die Filmarbeit ist auch schon eine Zeit lang abgeschlossen. Die ganze Postproduktion, da hatte ich nicht mehr viel zu tun damit. Es gibt so Phasen, da wird es zu viel, das ist so. Weil man kann, wenn man so freiberuflich arbeitet, man kann die Dinge weniger lenken. Es gibt dann plötzlich eine Massierung von Terminen und Arbeiten. Da kann man schon an Grenzen kommen. Und darunter hat dann sicher auch mal die Familie zu leiden. Und dann gibt es aber auch Phasen, so wie jetzt gerade, wo man dann sehr viel mehr Zeit hat, wo ich dann eben auch meiner Frau Dinge abnehmen kann oder mehr Zeit habe für die Kinder. Also das ist eigentlich etwas, da muss man wie lernen zu leben damit. Aber es ist schon so, dass ich habe das gerade gestern mit einem Freund diskutiert, warum schafft man es nicht, einen halben Tag pro Woche sich auszuklinken oder dann einfach nur spazieren zu gehen oder jemanden zu treffen und ein Gespräch zu führen. Das macht man ja auch ab und zu, aber das so fest etablieren in einem Wochenplan, das fände ich schon sehr attraktiv.
Und warum schafft man das nicht?
Ich schaffe es immer wieder, aber ich merke, ich hätte noch ein größeres Bedürfnis danach, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo Leistung großgeschrieben ist, einerseits, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, weil wir uns Identitäten konstruieren, wo Output ganz wichtiger Bestandteil ist, dass man, das geht dann oft halt schon so auf Kosten, wie man sagt, der Seele, um wieder mal katholisch zu sprechen. Oder?
Stichwort Output, Stichwort Arbeit. An welchem Projekt sind Sie ganz aktuell jetzt dran?
Ja, jetzt habe ich ja gerade diese Mani Matter-Biografie beendet, die ja in einem Monat auch schon erscheint. Und jetzt muss ich mal ein bisschen erholen. Ich war auch ziemlich erschöpft, eigentlich erschöpft wie noch selten zuvor, nach all der Arbeit. Und am Horizont wartet schon ein neues Projekt. Da geht es um Katharina von Arx und Romain Mautier. Katharina von Arx, eine große reisende Schriftstellerin, die auch dieses Romain Mautier, dieses Maison de Prieur seit 50 Jahren bewohnt und restauriert. Eine sehr farbige, schillernde, interessante Person. Und da arbeiten wir an einem Filmprojekt.
Ist das erste Mal, dass Sie jetzt über jemanden arbeiten, der noch lebt, wo Sie sich also mit dieser Person auch leibhaftig auseinandersetzen müssen?
Ja, wenn man das beobachtet, da war zuerst quasi der Neffe von Emma und Franz von Vera und dann die Tochter von Iris und Peter und dann ist es die Joy Matter, also die Frau von Mani Matter und jetzt ist es Katharina von Arx, die noch lebt, 85 Jahre alt. Also das ist so eine, jetzt näher geht's dann nicht mehr, könnte man sagen.
Das heißt, sie wird auch mitreden, natürlich.
Natürlich, sie wird mitreden. Das ist ja das Großartige. Sie ist eine sehr interessante Person. Sie hat sehr viel zu erzählen und sie wird nicht mitreden im Sinne, dass sie jetzt selber ihr Leben inszenieren möchte. Sie wird die Hauptfigur sein. Da ist sie geradezu, wie soll ich sagen, eindrücklich, wie sie eigentlich so mir scheint, wie sie mit ihrem Leben Frieden geschlossen hat und offen und frei erzählt, das habe ich jetzt noch selten erlebt. In all der Arbeit mit Zeitzeugen ist sie etwas sehr Spezielles.
Mit dem Leben Frieden schließen, vielleicht auch dankbar sein für das eigene Leben, das passt sehr gut zu Ihrem letzten Musikwunsch, Wilfried Maestri. Es ist Gracias a la Vida, Dank dem Leben, könnte man das übersetzen, hier gesungen von der großen argentinischen Sängerin Mercedes Sosa. Warum dieser Wunsch?
Diese Freude am Leben, diese Lust am Leben, das ist etwas, was ich auch so spüre. Ist so eigentlich eine Grundeinstellung, das letztendlich das Leben auch als ein Geschenk zu sehen. Und man könnte sagen, es ist fast ein bisschen ein religiöses Lied auch. Es ist nicht irgendwie jetzt der Dank an einen Gott oder eine höhere Instanz, sondern es ist so einfach ein ganz einfacher Dank an die Sprache, die man hat. Dass man sehen kann, dass man sich bewegen kann, dass man Freunde hat und eben ein Dank ans Leben.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.